WDR 5. Eine kurze Geschichte von Karin Kammann und dem verlorenen Talar.
Steh auf und geh. Ganz biblisch, steh auf und geh. Du weißt das Ziel nicht, du weißt die Richtung nicht, du hast nichts fertig im Kopf. Du weißt nur, du wirst auch Menschen verletzen, die du liebst. Du weißt, das ist kein einfacher Weg, dann tust du es trotzdem. Das Ende ist offen, aber hinterher am Ende kannst du nur dich selber finden. Das war auch das, was hinterher in der Ordination mich so unendlich hat strahlen lassen und glücklich gemacht, dass ich da sagte, ja, ich bin angekommen, öffentlich, als Frau, als Pastorin in dieser Kirche.
Mir kommt es darauf an, klarzustellen, dass wir hier in dieser Landeskirche Frau Kammann kein Unrecht getan haben. Ich habe jedenfalls keine Indizien gefunden, die deutlich darauf hinweisen, dass es an ihrer Person liegt, also an ihrer, ja, an dieser Transsexualität.
Im alten Kloster am Kirchplatz leben lange schon keine Nonnen mehr. Das freundliche gelbe Haus ist heute ein Bürgerzentrum. Von der Trutzburg sind nur noch die Grundfesten zu sehen und der alte Pulverturm. Backsteinhäuser, eine alte Wassermühle, ein langgestrecktes Herrenhaus, das einmal eine Weberei gewesen ist. Fachwerkhäuser. Das ist Wachtendonk am Niederrhein. In einer Seitenstraße lädt ein Bauer auf einem großen Schild zum Einkauf ein. Kartoffeln. Und darunter ist zu lesen Karin Kammann, Praxis für Coaching und Lebensberatung. Zwei Häuser in einer Stichstraße. 5 Pfund Kartoffeln und ganz viel Lebensmut.
Es gibt ja auch Menschen, die Geschlecht verteilen. Das sind die Geschlechterverteiler. Die findet man immer an den Autobahnraststätten. Heute nicht immer mehr, aber früher gab es die öfters. Die saßen da mit so einer kleinen Schale mit ein paar Centmünzen und sagten, du da lang, du Männlein, du Weiblein.
Eine große Frau mit sehr blauen Augen öffnet die Tür. Frecher Kurzhaarschnitt, silberne Ohrringe. Karin Kammann, 47 Jahre alt, Trauerrednerin, Lebensberaterin, Coach. Ein kleines Wollknäuel springt hinterher. Rocco, der griechische Findelhund. Der Hund, mit dem sie jeden Tag an der Nies spazieren geht.
Das ist der Rocco-Weg, ja, das ist ein ganz idyllischer Weg hier an der Nies entlang. Ich brauche Flüsse zum Leben. Ja, man hat Aussichten, all überall. Also man hat am Ufer das Schilf stehen, man hat die Kopfweiden stehen. Man läuft in die niederrheinische Landschaft rein. Und ich sage ja immer, es ist eine Seelenlandschaft, wo man hier wohnt, sobald man dabei ist. Und der Rocco freut sich natürlich ungeheuer, wenn er ein bisschen pesen kann, wenn er schwimmen kann.
Mit ihrer Lebensgefährtin Petra lebt Karin Kammann in dem Haus, in dem sie auch ihre Praxis hat. Der Praxisraum ist hell und groß, funktional eingerichtet. Ein goldener Buddha sitzt der Eingangstür gegenüber. Zu ihr kommen Manager und lassen sich coachen, aber auch die Menschen aus der Umgebung.
Karin ist was ganz Besonderes für mich. Sie kann richtig gut zuhören.
Maike Breuer kam in einer akuten Krisensituation zu Karin Kammann. Ihr Mann hatte sie und die 4 Kinder verlassen. Karin Kammann denkt praktisch. Sie hat Maike Breuer dazu angehalten, auf eigenen Beinen zu stehen, eine Ausbildung zur Hebamme zu machen.
Sie hat mich stark gemacht. Sie hat mich in dem Moment stark gemacht, wo sie wusste, da muss ich stark sein, nämlich in der Zeit der Prüfung. Da gab es kein Jammern. Das Jammern hätte mich durch die Prüfung fallen lassen. Da hat sie ganz knallhart gesagt, du packst das.
Eine beschauliche Idylle am Niederrhein, zwischen knorrigen Kopfeichen und schnurgeraden Pappelalleen, zwischen Wiesen und Mooren in der schier endlosen Weite.
Else Lasker Schüler, meine Ziehmutter aus Wuppertal, die sagte mal, es kann doch nicht alle Tage dasselbe außer mir passieren.
Thank you. Karin Kammerns Leben war alles andere als beschaulich. Der Weg bis hin zur Lebensberaterin und Trauerrednerin war lang und beschwerlich. Karin Kammern war einst ein Junge aus dem Pott, aus dem eine redegewandte Pastorin geworden ist. Eine Pastorin, für die in der Kirche kein Platz war.
Die ganze Bibel ist Geschichte von Verlieren und Wiederfinden. Es gibt kein Volk, was wie das jüdische Volk sich als abtrünnig bezeichnet und dennoch den Glauben hält. Es gibt kein Volk, was wie Abraham losgeht, das Liebste hinzugeben, seinen Sohn Isaak, und ihn wiederbekommt als freien Mensch und gerettet, ohne seinen Glauben zu verlieren. Auch das Neue Testament ist voll von Geschichten von verlorenen und wiedergefundenen Leben. Und das sind alles Durchgangsgeschichten, wo man Angst hat und was durchgemacht hat und seinen Glauben als bewahrheitet und gerechtfertigt wiedergefunden hat.
Jetzt hier vor mich hin, ne? Bin ich auch am Laufen? Ich bin am Laufen, ich gehe da vorbei. Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was hast du denn?
Karin Kammern ist in Essen-Harzopf aufgewachsen, in einem gutbürgerlichen Viertel. Einfamilienhäuser, Gärten. Sie hat zwei Brüder, der Vater ist Ingenieur. Über den kleinen Jungen, der sie einmal war, spricht sie nicht. Verrät noch nicht einmal seinen Namen. Sie will ihn schützen, sagt sie. Und so redet die Mutter von ihr, als sei sie immer ein Mädchen gewesen, ein besonderes, ehrgeiziges, begabtes Kind. Anders als die beiden Brüder.
Die konnte immer so gut malen. Künstlerisch ist sie begabt, die sind in allem begabt eigentlich.
Alles läuft glatt. Als sie studiert, ist sie noch ein Mann, macht ihr Theologieexamen, heiratet. Der Weg scheint vorgezeichnet. Pastor in einer kleinen Stadt, ein Haus im Grünen, vier Kinder, ein Apfelbaum. Es ist eine glückliche Ehe mit einer idealen, verständnisvollen Frau. Auch deren Namen verrät Karin Kammern nicht. Auch um sie will sie den Schutzmantel der Anonymität legen.
Ich war glücklich mit ihr, das hat mit ihr überhaupt nichts zu tun. Diese Partnerschaft, das war ein Geschenk und ein Wunder und da nehme ich kein Stückchen von weg. Es hat eben nicht sollen sein.
Denn da spürte sie noch etwas anderes in sich, etwas, das sie nicht genau benennen konnte. Sie hatte eine Ahnung, eine Art Witterung. Sie war verwirrt. Sie konnte lange Zeit mit niemandem darüber sprechen. Sie weiß nicht, wann es begann, ob es immer schon da war.
Als Junge oder als Mann habe ich nicht weiterleben gekonnt. Ich kann doch nicht sagen, ich bin Frau gewesen schon vorher. Ich kannte das nicht. Und das war dann eben der Aufbruch ins Neue und der Aufbruch in die Heimat.
Lange hatte Karin Kammern versucht, das Gefühl, ein anderer, eine andere zu sein, zu unterdrücken, die Frau in sich zu erschlagen. Sie hadert mit sich, sie wagt nicht, sich zu öffnen. Sie benutzt die Religion als Anker.
So nach dem Deal, nimm mir das weg und dafür werde ich dann treuer Diener. Das hat eine gewisse Zeit funktioniert, bis ich dann in Kontakt damit gekommen bin, dass mir jemand die Theologie so aufgeschlossen hat, dass eben, ich sag's ganz theologisch und fromm, Gott keinen Spaß am Tod des Gottlosen hat. Und Rechtfertigungslehre da beginnt, wo ein Mensch sich auf den Weg macht, sichtbar zu werden, in all seiner Gebrochenheit, Verletzlichkeit und auch vielleicht Verzweiflung. Aber das ist für mich Theologie.
Haben Sie auch gebetet dafür, dass dieses Problem vielleicht nicht gegeben hätte?
Ja, natürlich.
Dass Sie geworden sein wollten, wie andere Männer eben auch?
Ja, aber Gott ist ja nicht so doof, ne? So manchmal ist es ja sehr hilfreich, wenn er nichts erhört. Und sich die Ohren mit Petersilie vollstopft und sagt, nee, trag du dein Leben aus.
Die Anfechtung.
Wir haben da Luther auf Latein gelesen. Er hat den schönen Satz gesagt, der Luther mal, nulla tentatio est summa tentatio. Keine Anfechtung mehr haben. Das ist alle Anfechtung haben.
Die Vertriebene.
Ich bin ja eine Vertriebene sozusagen. Oder der Apostel Paulus sagt ja andauernd, er wäre später dazugekommen. Also ich bin ja auch zu den Frauen später dazugekommen. Und wenn man die Terminologie nutzt, dann müsste man sagen, der Paulus ist ein sogenannter Transapostel, weil er ja auch später dazugekommen ist.
Das Risiko.
Ja, es braucht die Liebe, um heraustreten zu können. Das sind Alle biblischen Geschichten zeugen von Liebe und der Möglichkeit, sich zeigen zu können als Mensch. Und sich als Mensch zeigen zu können, heißt in aller Verletzlichkeit und Anfechtung sich zeigen zu können und sich zu riskieren.
Karin Kammann wusste, was es bedeutete, sich dafür zu entscheiden, eine andere zu werden. Sie machte sich keine Illusionen. Viele Transsexuelle verlieren ihre Arbeitsstelle, den Kontakt zu ihren Verwandten. Sie werden von Freunden und Partnern verlassen. Sie wusste um die gesellschaftliche Ausgrenzung und sie fürchtete, den Menschen, die sie liebten, weh zu tun. Vor allem ihrer Frau.
Ich habe diese Frau geliebt und sie hat mich geliebt. Ich glaube, das hat bis heute Bestand.
Sie setzte sich an die Schreibmaschine und schrieb unter Tränen. Sprechen konnte sie nicht. Ihre Frau blickte über ihre Schulter, las und verstand.
Wir sind uns danach in die Arme gefallen und haben beide geweint, weil es für beide damals Abschied heißt.
Warum?
Weil meine damalige Partnerin und Frau nicht mit einer Frau zusammenleben wollte. Das habe ich respektiert und das gehört dazu. Und es gehört auch dazu, einen Preis bezahlen zu müssen, wenn man diesen Weg geht. Das war der Preis, den ich bereit war zu zahlen. Den Preis, einen geliebten Menschen zu verletzen und den Preis des Abschiedes. Consider this. Consider this. The hint of a century. Consider this. The slip that brought me to my knees. Failed. What if all these fantasies come flailing around? And now I've said too much.
Als Mutter leidet man ja auch, war sehr hart. Ich konnte mich überhaupt nicht damit abfinden, gar nicht. Ich war immer dagegen.
Ich bin jetzt hier vor mir hin, ne? Ich bin auch am Laufen. Mein Gott, was hat gesehen? Ich bin am Laufen, ich gehe da vorbei. Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was hast du denn?
Ihre Mutter lebt immer noch in Essen, dort, wo Karin Kammann mit ihren beiden Brüdern aufgewachsen ist. In einem Haus mit einem Garten voller Blumen. Eine ältere Dame arbeitet im Garten. Sie zieht den rechten Gärtnerhandschuh aus, begrüßt ihre Tochter und bittet in die Wohnküche. Ein guter Schüler ist der Junge wohl gewesen, der Karin Kammann einmal war. Aufgeschlossen, musisch begabt. Ein Mann, ein Theologiestudent, auf den die Eltern stolz waren. Bis er eben nicht mehr der Vorzeigesohn war, bis er seinen Eltern erklärte, dass er eine Frau werden wollte, dass er die Tochter sein wollte, die die Mutter sich doch immer gewünscht hatte.
Es war sehr hart. Ich konnte mich gar nicht damit abfinden. Mein Mann hat mir gut zugeredet. Die Nachbarin hat gut zugeredet, das muss sein, aber ich kannte sowas gar nicht und konnte mich überhaupt nicht damit abfinden, gar nicht. Ich war immer dagegen. Ich habe immer überlegt, was soll daraus werden? Alles geht kaputt. Hatte so eine nette Frau auch, aber ich habe nächtelang nicht schlafen können. Und dann war auch unser Verhältnis nachher ziemlich gemischt. Als es denn endlich soweit war, zur Operation kam, überraschte mich mein Mann morgens früh um 8, bevor ich ins Büro ging und sagte, heute wird die Karin operiert. Die ist in Mannheim im Krankenhaus. Was, habe ich gesagt? Kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, heute wird sie zur Frau gemacht.
Du hast bei der Ärztekammer meine damalige behandelnde Ärztin angezeigt. Und da waren wir über Jahre geschiedene Menschen, weil ich saß meiner behandelnden Ärztin gegenüber, die mir mit sehr viel Toleranz, Offenheit und einem warmen Herzen entgegenkam. Mhm. Und diese Frau zeigst du an bei der Ärztekammer. Und da waren wir lange Zeit, über Jahre hinweg, geschiedene Leute.
Ja, ja.
Das war für mich ein Unding, Alter. Anstatt mit mir selber zu sprechen, anstatt mit mir den Kontakt zu suchen, anstatt was weiß ich nicht, kam irgendein Brief von der Bundesärztekammer hinter meinem Rücken und dann noch eine Anzeige an meine Ärztin. Das ging nicht, Mutter.
Da war eine Anzeige, war, weiß ich
ja,
auch
das
nicht.
Waren, ich weiß das noch sehr genau. Ich habe das sogar alles noch.
Ich habe jetzt gerade erst alles weggeworfen.
Das waren drei Schritte zu weit. Du hättest mit mir reden können. Das hast du nicht getan.
Ich habe mit dir so viel geredet und hab dir auch geschrieben und die Briefe kamen ja nicht, ich habe sie ja nicht angenommen, die kamen ja wieder zurück.
Hinterher ging das nicht.
Ich habe sie jetzt erst vor einem Jahr habe ich den ganzen Kram weggeworfen.
Ich habe mal Kram gesagt, noch
jetzt
da.
Weg. Ich habe es jetzt weggeworfen. Ich habe gesagt, es ist vorbei, das ist 20 Jahre her.
Ja klar. ist auch vorbei.
Hin und her und hier und die Briefe, die nicht angenommen wurden und so weiter.
Aber ich bin da ja nicht nachtragend, aber da war für mich einfach, das war 3 Schritte zu viel.
Ja,
und das war kein respektvoller Umgang.
War eben so, das war meine Not.
Ja, gut, aber ich hatte
auch...
Das
war meine Not, ich wollte mein Kind retten.
Ich hatte auch eine Not, ja. Und deine Not war immer viel größer als meine Not. Ich konnte auch jahrelang nicht nach Harzopf kommen, weil ich wusste, alle wussten schon von mir, ohne irgendetwas von mir persönlich zu wissen.
Steh auf und geh, ganz biblisch, steh auf und geh. Du weißt das Ziel nicht, du weißt die Richtung nicht, du hast nichts fertig im Kopf. Du weißt nur, du wirst auch Menschen verletzen, die du liebst. Du weißt, das ist kein einfacher Weg, dann tust du es trotzdem.
Wenn jetzt einmal nochmal Motor angeschmissen wird, dann ist strömt die Masse zu dem Tiefen.
Ist das den 6-Zylinder, den du da hinten drauf hast? Weil den haben wir gehabt.
Ja. 6-Zylinder habe ich auch noch in der Halle stehen, aber die bin ich leid.
Karin Kammann fährt einen alten Mercedes. Von Zeit zu Zeit trifft sie sich mit Fans, die das gleiche Modell fahren. Sie öffnen die Motorhauben ihrer Autos, beugen sich drüber, fachsimpeln, tauschen Erfahrungen aus. Wo kann man einen lindgrünen Kotflügel finden? Sie lassen die Motoren an und lauschen dem Sound. Jede Begegnung findet an einem anderen Ort statt. Karin Kammann hat die Zeche Zollverein ausgesucht.
Ich bin ja ein Kind aus dem Pott. Ich bin gebürtig in Essen. Und als ich noch in meiner Jugend Mofa gefahren bin, bin ich unheimlich gerne in diese alten, verfallenen Zechengebäude reingegangen. Und kenne auch noch Zollverein, als sie noch nicht Weltkulturerbe war. Und das hat mich immer besonders angesprochen, das Verfallen. Und Zollverein steht für mich aber auch noch für die alte Tradition im Pott. Und ich habe immer so besondere Orte für mich gehabt im Leben.
Der Onkel arbeitete im Bergwerk. Der Vater war Ingenieur. Zu diesem feinen, stillen Mann hatte Karin Kammann eine ganz besondere Beziehung. Ihm konnte sie sich anvertrauen.
Er kam aus einem ganz hilflosen Jahrgang heraus. Er war ein stiller Mensch, aber was er sagte, tat er. Beziehungsweise er sagte es noch nicht mal. Er ist früher oft vorbeigekommen, hat mir einen Kastensprudel vorbeigebracht. Sagte nichts, wir rauchten 2 Zigaretten, damals rauchte ich noch. Wir haben uns umarmt und dann ist er gegangen. Und er hat damit alles gesagt, was er sagen konnte, und es ist alles angekommen. Wenn ich heute an seinem Grab stehe, rede ich schon mal mit ihm. Und er fehlt mir.
Fünf Gutachten musste sie vorlegen, bevor sie sich operieren lassen durfte. Und sie musste ein ganzes Jahr lang einen Alltagstest machen, sich bewegen, sich benehmen wie eine Frau. Sie sollte, so die Auflage der Krankenkasse, sich sicher werden, dass sie sich dem neuen Geschlecht auch dauerhaft zugehörig fühle. Sie hat während dieses Alltagstests gelitten. Sie hat sich mühsam aneignen müssen, was andere Frauen mit der Muttermilch einsaugen. Die weibliche Identität.
Man geht ja nicht in die Herrentoilette und kommt in der Damentoilette als strahlendes Weibchen wieder raus.
Es ist auch ein Klischee zu glauben, dass mit der Operation alle Probleme gelöst seien. So ist es nicht. Karin Kammann war kein Mann, der verzweifelt eine Frau werden wollte, weil er eigentlich schon immer eine Frau war.
Das ist so die gesellschaftlich legitimierte Form der Geschlechtsangleichung. Das heißt, die Geschichten, die jeder hören will, und damit umgeht man jede andere Schwierigkeit. Der Weg dazwischen ist natürlich ein viel, viel spannender und viel, viel wichtigerer. Das ist ja immer die Frage, die so verführerisch ist nach der Kindheit, nicht? Wie war das früher? Kann man da etwas dran feststellen? Warst du ein besonderes Menschenkind? Das ist ja dann wie der Bernhard Schimek, der dann immer so ein kleines Tier auf den Tisch genommen hat. Und wir haben hier einen kleinen Strolch aus der Serengeti und da seht ihr, dieses Menschenkind hat früher schon mal mit Kleidern gespielt oder so. Und jetzt wissen wir genau, wo wir dran sind damit. Ich glaube, so stimmt es nicht. Und das sind Klischees, die eine große Verunsicherung kaschieren wollen, nämlich dass
es uns immer gegeben hat, dass zwischen den Geschlechtern so viel Platz ist, den wir noch gar nicht uns trauen zu entdecken. Und dass tatsächlich passiert, dass man das Geschlecht wechseln, weiß ich nicht, aber doch verändern oder verflüssigen kann. Das heißt, auch nach dem Wechsel passiert immer noch was weiter und man bleibt nicht in diesem Geschlechterzwiespalt hängen. Und das ist eigentlich das Spannende.
Sie ist nicht allein. Geholfen haben ihr die Freunde aus dem Ruhrgebiet, ihre damalige Frau, ihr Vater und ihr Professor. In einem ganz biblischen Sinne hieß er sie willkommen und gab ihr Gastrecht, als sie es am meisten brauchte.
Ich habe also vor meiner OP bei meinem Heidelberger Theologieprofessor übernachten dürfen. Da lege ich alles für nieder und sage, der hat verstanden, worum es ging. Ich habe heute noch ab und zu einen sehr schönen Kontakt mit ihm. Der hat mich eigentlich auch darauf gebracht, dass Theologie eben nicht nur ein Versteck ist, sondern ins Leben ruft. Ja, und hier in Mühlheim an der Ruhr, in dieser wunderschönen Bruchsteinkirche oben auf dem Berg, der Petrikirche, bin ich 93 ordiniert worden. Die Kirche hat mir immer ungeheuer gut gefallen. Das ist einmal dieser rote Boden, eine Kirche mit einem terrakotta-roten Boden. Das ist schon eine Frechheit an und für sich. Die weißen Säulen, die nach oben gehen und ganz am Ende ein wunderschönes blaues Kunstfenster, wo sich das Licht durchbricht und diese Schlichtheit und Einfachheit im Altarraum. Als ich ordiniert wurde, hinterher zum Schluss, üblicherweise verabschiedet man sich dann im Talar und dann bin ich da mit einem Drehtanz bis an den Altar zurückgetanzt, also wie ein Derwisch im Grunde genommen, also eine Hand nach oben, eine Hand nach unten. Und da gibt es, glaube ich, noch ein Bild von, das gucke ich mir ab und zu noch an, das war wirklich eine gute, gute Zeit.
Nach Mühlheim hatte sie die Landeskirche geschickt und dort fühlte Karin Kammann sich wohl. Wieder ist es ein Fluss, der ihr Ruhe bringt. Sie glaubt, sie sei angekommen, als Mensch, als Frau, als Pastorin.
Mühlheim an der Ruhr, das war zum ersten Mal für mich das innere Erleben, dass ich da geborgen bin.
Doch die Geborgenheit ist trügerisch. Zwar füllt sich die Kirche, wenn Karin Kammann predigt. Die Menschen hören ihr gerne zu. Sie erhält eine Stelle im Sonderdienst in Köln-Chorweiler, aber all das reicht nicht aus für eine feste Pastorenstelle. Als ihr Vertrag ausläuft, wird er nicht verlängert. Karin Kammann kämpft. Sie will wissen, warum sie nicht Pastorin werden darf und weiß es doch längst.
Sie teilt dieses Los mit vielen anderen. Da ist sie eine von vielen.
Jürgen Dembeck von der Evangelischen Kirche Rheinland. Kurze graue Haare, Brille, Schnauzbart. Jürgen Dembeck kennt Karin Kammann seit vielen Jahren, aus einer Zeit, als er noch nicht in der Leitung der Landeskirche war, sondern Superintendent in Kleve. Immer wieder begegnen sich die beiden. Er hatte sich für sie eingesetzt, dafür, dass sie im Sonderdienst pastorale Aufgaben übernehmen sollte. Heute betont der Oberkirchenrat, dass die Kirchenleitung leider keine Möglichkeit habe, auf die Kirchengemeinden einzuwirken. Es seien die Presbyterien, die die Pfarrstellen besetzten.
Mir kommt es darauf an, klarzustellen, dass wir hier in dieser Landeskirche Frau Kammann kein Unrecht getan haben, sondern dass sie im Grunde den Weg gegangen ist, den leider manche gehen müssen, trotz guter Ausbildung, trotz Jahren im Beruf, im Hilfsdienst oder im Sonderdienst, dann am Ende keine Stelle zu finden. Sie teilt dieses Los mit vielen anderen, da ist sie eine von vielen.
Und das ist das, was mich, wenn ich an die Kirche denke, so traurig macht, dass die das nie hat sehen können und dass die nie kapiert hat, was für eine tolle Pastorin sie eigentlich verpasst haben.
Frau Kammann ist ja früher ein Mann gewesen. Könnten Sie sich vorstellen, dass das vielleicht ein Grund gewesen sein könnte, sie nicht zu berufen?
Ich habe jedenfalls keine Indizien gefunden, das kann auch an mir liegen, die deutlich darauf hinweisen, dass es an ihrer Person liegt, also an dieser Transsexualität. Würde wahrscheinlich auch niemand schreien. Das ist das nächste Problem. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in manchem Presbyterium der Landeskirche schwierig ist, jemanden, der zunächst ein Mann, dann eine Frau geworden ist, einzustellen.
Karin Kammann ist verzweifelt. Es war ihr Traum, Pastorin mit einer Pfarrei zu sein. 21 Jahre lang hat sie darauf hingelebt. Sie will nicht einfach so hinnehmen, dass man sie ablehnt. Sie schreibt einen wütenden Brief an Jürgen Dembeck. Die Situation eskaliert.
Ich hatte ihm nach 21 Jahren hilfloser Kirchengeschichte einen Brief geschrieben, in dem ich einen Traum formuliere, dass ich meine Rachefantasie freien Lauf lasse und mit einer Schrottflinte bewaffnet ins Landeskirchenamt gehe und Türen auftrete. Und dort treffe ich auf menschengroße Meerschweinchen, die hilflos an Schreibmaschinen tippen. Diese Schilderung nahm Herr Dembeck zum Anlass, mir die Polizei nach Hause zu schicken. Diese Schilderung nahm Herr Dembeck zum Anlass, den sozialpsychiatrischen Dienst in Kleve zu beauftragen, was man im Fall Kammern denn tun könnte. Und diese Schilderung nahm Herr Dembeck zum Anlass, die Polizei einzuschalten und zu sagen, wählen Sie 110, wenn Frau Kammern das Landeskirchenamt betritt.
Wenn Sie im Nachhinein sagte, das ist so etwas wie ein Traum oder eine Fantasie oder sonst was gewesen, dann ist er hier jedenfalls im Hause anders angekommen. Durchaus als bedrohlich.
Aber Herr Dembeck, ich bin ja jetzt hier und betrachte Ihre schönen Bilder. Hier sitzen ja keine rosa Meerschweinchen überlebensgroß.
Ja, wir sind Ihnen nicht zum Verwechseln ähnlich. Das ist in der Tat richtig. Würde ich Ihnen recht geben. Aber ich kann ja auch Drohungen durchaus in eine Form bringen, die also fast was Lächerliches hat.
Das Tuch ist endgültig zerschnitten. Karin Kammern setzt sich auf ihr Motorrad, fährt zum Landeskirchenamt und gibt ihren Talar zurück. Die Ordination wird ihr entzogen. Jürgen Dembeck erinnert sich an keinen einzigen vergleichbaren Fall.
Sie hat einige Papiere verbrannt und den Talar hier gelassen. Der ist immer noch hier. Wird gut aufgehoben für sie, wenn sie ihn möchte.
Aber sie kann damit ja nichts anfangen.
Das ist das Problem, ja.
Es hieß immer, es ist die Gemeinde, es sind die Leute vor Ort, die waren es nie. Es waren immer die Ängste derer, die die Kirche leiten. Das ist losing my religion, sets me in a corner, sets me in a spotlight, losing my religion. Ich war in einer Ecke in dieser Kirche, ich durfte nicht wirklich sein. Ich war gleichzeitig im Spotlight, alle sahen auf mich und zugleich verlor ich diese Religion, an der ich sehr gehangen habe. Und es ist ein Text voller Wahrheit für mich. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can. Steh auf und geh. Na, ganz biblisch, steh auf und geh. Du weißt das Ziel nicht, du weißt die Richtung nicht, du hast nichts fertig im Kopf. Du weißt nur, du wirst auch Menschen verletzen, die du liebst. Du weißt, das ist kein einfacher Weg und so weiter. Dann tust du es trotzdem. Das Ende ist offen, aber hinterher am Ende kannst du nur dich selber finden. I think I thought I saw you.
Eine kurze Geschichte von Karin Kammern und dem verlorenen Talar. Ein Feature von Simon Hamm. Sprecherin Simon Hamm. Technische Realisation Ralf Felder. Regieassistenz Ariane Kessisoglu. Regie Frank-Erich Hübner. Redaktion Gisela Korves. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2008.